Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich den jungen Sportjournalisten Klaas Schönefeld bei mir. Ich beschäftige mich sehr wenig mit anderen Sachen als Sport. Das gesteht Klaas im Gespräch. Wie seine Leidenschaft für den Sport entstanden ist, was das Recherchieren von Werdegängen anderer Sportjournalisten mit seinem eigenen Berufsweg zu tun hat und noch vieles mehr erfahrt ihr in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Klaas Schönefeld habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hey Klaas, herzlich willkommen bei uns bei Sportsfreunde. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast Sportsfreunde dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Du arbeitest als Sportjournalist, erster Linie im Fußball. Vor allem, warum ausgerechnet Sportjournalismus, warum Fußball? Bist du wahnsinnig?
Also das war ehrlicherweise schon relativ lange klar. Also ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber ich würde so schätzen, 8., 9. Klasse, da würde ich sagen, habe ich mich festgelegt, weil...
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert vom Go Chin Chin Cuisine in Zürich. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche, dort ist mein absoluter Go-To-Spot in der Nähe des Quartiers Wipkingen. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Ganz normal mit Fußball sozialisiert als kleiner Junge, aber dann doch relativ schnell erkannt, dass für die Ideal-Profikarriere da doch dann einiges fehlt talentmäßig. Und dann hat man sich überlegt, gut, ich würde trotzdem irgendwie gern viel Zeit damit verbringen. Und man verbringt viel Zeit mit seinem Beruf, deswegen müsste man das irgendwie verbinden. Und dann war für mich die zweitbeste Option, weil es selber spielentechnisch nicht gereicht hätte, Sportjournalismus zu machen, weil du bist komplett nah dran, du bist mehr oder weniger bei allem dabei, außer halt wirklich selber auf dem Platz zu stehen. Und deswegen war das die Idee und da habe ich dann relativ früh angefangen, das zu planen.
Du sagst, es zu planen, das kommt mir persönlich sehr bekannt vor, das geht mir ähnlich oder ging mir mal ähnlich. Wie sah der Plan denn aus?
Also ich komme aus einer, also es ist jetzt keine Kleinstadt, es ist offiziell eine Großstadt, 100.000 Einwohner, Hildesheim bei Hannover. Mhm. Aber jetzt nichts, wo man großartig mit der Medienwelt sozialisiert wird. Da hast du überhaupt keine Ahnung, wie das läuft, was da überhaupt die Sachen sind, die wichtig sind. Natürlich, wenn du ein Sky in the Zone Abo hast, dann siehst du das im Fernsehen, aber du weißt überhaupt nicht, okay, was ist jetzt die Übersetzung, da hinzukommen. Und dann habe ich ehrlicherweise einfach angefangen zu googeln. Also ich habe die Persönlichkeiten, die man dann irgendwann kannte, gegoogelt. Damals war es noch Xing. Mittlerweile ist es ja LinkedIn, was da relevanter ist. Da habe ich mir die diversen Lebensläufe angeguckt, geschaut, okay, haben die studiert, was haben die studiert, wo haben die studiert, um dann da zu sein, wo sie jetzt landen. Und dann habe ich gedacht, gut, es lässt sich da ein gewisses Muster erkennen. Wie gesagt, das war damals so 8., 9. Klasse, würde ich behaupten. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn dieses Muster mehrfach funktioniert, dann kann ich das auch anwenden, dann kann es auch für mich funktionieren.
Und welche Persönlichkeiten, welche Leute waren das, die du da so angeguckt hast?
Das waren damals so diese junge The Zone-Riege, die ich jetzt tollerweise als meinen Kollegen bezeichnen darf. Mhm. Tom Kirsten, Freddy Harder, ja. Die Leute waren das. Uli Hebel, Yogi Hebel. Genau, das waren die Leute, die ich mir angeschaut hatte, weil es ja auch logisch war, das habe ich damals auch schon verstanden, gut, es macht keinen Sinn, dass ich mir, was weiß ich, damals noch Marcel Reif angucke, das ist ja kein Karriereweg, den man duplizieren kann bei ganz andere Generationen, anderes Alter, sondern, okay, was sind die jungen Leute, die da jetzt drin sind, die damals gerade frisch drin waren bei The Zone, Genau, und das wollte ich dann für mich übernehmen.
Wie lange ist das her?
Jetzt muss ich rechnen. Also ich habe 2021 Abitur gemacht, würde ich sagen so 2017, 2018, mhm. so um den Dreh, als DAZN damals halt auch noch total frisch war.
Und heute arbeitest du bei DAZN als Kommentator?
Nicht direkt als Kommentator, das kommt hoffentlich.
Da bist du dran.
Genau, ich bin jetzt aktuell noch in der Probezeit. Ja. Für die nächsten 4 Wochen. Ich habe eine Festanstellung, Gott sei Dank, seit Mai diesen Jahres. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches mehr, eine Festanstellung zu haben, gerade in der Branche.
Ja.
Und na klar, also das wissen auch alle vor Ort, das ist auch keine Diskussion. Die Idee ist zu kommentieren.
Mhm.
Ich bin jetzt aktuell aber noch als Redakteur festangestellt und das werde ich auch auf absehbare Zeit bleiben. Die einzige Änderung, es kommen dann hoffentlich ab und zu ein paar Kommentatoreneinsätze dazu. Für dich einmal als Referenzwert, Corbinian Rundel, Jan Krenzer, Michael Brandes, das sind die drei, die mehr oder weniger den gleichen Job haben wie ich, die sind im selben Team und die kommentieren ja auch in einer gewissen Regelmäßigkeit.
Wie sieht so dein Tagesablauf als Redakteur bei DAZN aus? Was musst du täglich so machen?
das ist ziemlich unterschiedlich, je nachdem, was halt auch gerade los ist so in der Sportwelt. Also das ist ein Schichtsystem, Früh-Spätschicht, manchmal auch Mittelschicht, kommt aber seltener vor. 8 bis 16, 16 bis 0, beziehungsweise je nachdem, wie lange es abends halt geht. Und ehrlicherweise ist das recht unspektakulär, aber macht mir sehr viel Spaß, weil man einfach den ganzen Tag mit Sport zu tun hat. Immer, wie man das aus Sportredaktion kennt, es laufen immer mindestens irgendwo 1, 2 Streams, wo irgendein Sportevent läuft. Und dann ist es darum, Highlights schneiden, Highlights mit Kommentatoren oder was andere Kollegen angeht und bei mir hoffentlich auch später selbst vertonen, die Highlights dann auf die Plattform bringen, auf YouTube bringen, dass das da alles schön aussieht. Ist aber natürlich nicht nur Fußball, sondern all die anderen Sachen, die bei DAZN laufen, auch.
Basketball, American Darts, Football, Darts, so. Ne?
Genau.
Mhm.
Die ganzen Sachen, also da, natürlich, Fußball ist bei mir die Nummer 1, aber du musst in allen anderen Sachen logischerweise auch drin sein und eine gewisse Begeisterung dafür haben. Und dann generell, dass die Plattform, die Seite, wenn du es auf deinem Fernseher aufmachst, auf deinem Handy ausmachst, dass das alles vernünftig aussieht, dass das alles an Ort und Stelle ist, das ist die Aufgabe, ohne da jetzt zu technisch werden zu wollen.
Was fasziniert dich an deiner aktuellen Arbeit am meisten? Was ist das, was du am Morgen aufstehst und sagst, hey, geil, dass ich das heute wieder machen darf oder machen kann, machen muss?
Ich würde sagen, also es ist schon, sind schon ganz klar die Live-Betrieb-Sachen. Das ist manchmal, geht in Richtung Fluch und Segen. So, wenn du Highlights schneidest und du weißt, okay, wir schneiden jetzt Champions League, es sind UEFA-Rechte, wir haben, was weiß ich, nur 3 Minuten, 5 Minuten, was auch immer für dieses Highlight, das ist da gedeckelt und dann fallen in der Nachspielzeit noch 2 Tore und du musst alles komplett nochmal umschmeißen. Das ist dann in dem Moment nervig, aber macht es eigentlich aus, weil dadurch dann total auch die Zeit verfliegt. Also wenn du jetzt normal in einem Büro sitzt und ohne das despektierlich zu meinen, aber es wäre einfach nicht für mich, den ganzen Tag irgendwie eine Excel-Tabelle von links nach rechts zu verschieben, dumm gesagt, da würde für mich einfach die Zeit nicht vergehen.
Ja.
Und es ist jetzt nicht so, dass es nie auch lange Tage gibt bei DAZN.
Gehört dazu, ne? Also. Ja.
In der Sommerpause, wenn halt einfach nichts los ist. Natürlich ist es mal entspannt, aber dann ist es auch langweilig. Brauchen wir nicht drum rumreden. Aber diese Live-Betriebssachen, dass sich alles schnell verändern kann, das ist, finde ich, immer wieder faszinierend. Und aber auch einfach ganz, ganz plump gesagt, ich gehe dahin und ich mache die ganze Zeit irgendwas mit Sportcontent. Also ich muss mich mit nichts anderem beschäftigen. Ich muss meine Hirnkapazitäten nicht für irgendwas anderes verwenden, sondern mit dem, was ich interessant finde, das ist schon sehr angenehm.
Wenn man so einen ganzen Arbeitstag voller Sport hat und sei es jetzt Fußball oder was anderes bei der Zone, und sich die ganze Zeit mit Sport auseinandersetzt, informiert, schreibt, was auch immer, spricht, kann man dann am Abend dann auch noch in der Freizeit sich damit beschäftigen oder sagt man irgendwann, boah, jetzt brauche ich irgendwas anderes. Komm mir jetzt da nicht mit Fußball oder Sport, ich muss irgendwas anderes sehen, hören oder lesen.
Also meine Freundin würde sich wünschen, glaube ich, dass ich beantworte, es wird irgendwann zu viel, das ist aber nicht der Fall. Also ich bin ja auch nicht nur bei The Zone, sondern habe ja auch noch freiberuflich andere Sachen, und die kommen dann ja auch vor, nach der Arbeitszeit bei The Zone, aber auch wenn ich dann da keine Einsätze habe, dann gucke ich mir auch noch ein Spiel an, oder wenn ich keinen Bock habe, mir was anzuschauen, weil es dann irgendwann doch zu viele Bildschirme waren, dann gerade im Sommer setzt man sich in den englischen Garten irgendwie mit einem Kicker, mit einem Podcast, was auch immer. Also ich beschäftige mich ehrlicherweise sehr, sehr wenig mit anderen Sachen. Ich bin so minimal noch in Politik-Sachen drin. Meine Freundin würde ich behaupten, die ist Politikjournalistin. Da kriegt man dann schon auch was mit. Aber es ist, also mein Leben und das, womit ich mich beschäftige, ist 95% Sport.
Und 95% Fußball, oder sind da schon noch andere Sportarten?
Es sind auch andere Sportarten. Also wie gesagt, natürlich Fußball ist die Nummer 1. Man kommt auch in einem Moment nichts. Aber ich bin auch sehr an Football interessiert. Ich war im Praktikum letztes Jahr bei Sport 1 zur Darts-WM. Seitdem bin ich da wirklich auch interessiert. Das sind die Sachen. Aber generell auch wenn NBA-Playoffs sind, dann schaue ich da auch rein. Wenn jetzt irgendein cooles Sportevent läuft, dann schaut man sich das jetzt an, wenn man die Zeit hat. Also Olympia sowieso. Also im Zweifel guckt man sich alles an. Das wirst du sicherlich kennen.
Cooles Sportevent, hat die Club-WM jetzt im Sommer dazugehört, oder hast du die versucht zu vermeiden, nicht zu gucken?
Selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es nicht vermeiden können, weil wir alle Spiele übertragen haben. Ja. Aber ich habe mit dem Turnier auch kein Problem. Also ich kann das aus Spielersicht verstehen, dass da körperlich irgendwann Grenzen erreicht sind. Da denke ich mir dann aber auch immer wieder, gut, also das sind aber auch die gleichen Leute, die immer mehr Geld verlangen. Das Geld muss halt auch irgendwo erwirtschaftet werden. Und ich fand das Turnier toll. Natürlich ist es jetzt für den Basic-Fußball-Fan, der halt jedes Wochenende Bundesliga guckt, erstmal neu, erstmal komisch. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt der, den es dann interessiert. Aber ich finde es geil, mir nachts um 3, was hatten wir, Esperance Tunis gegen Wydad Casablanca anzugucken. Mir gefällt das. Ich habe mich proaktiv bei The Zone gemeldet, diese Nachtschichten dann auch alle zu machen, weil ich das einfach interessant fand. Ich habe dann da nachts um 3 diese Highlights, was hatten wir, Mamelodi Sundowns gegen Ulsan HD. Ich habe diese Highlights nachts geschnitten. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich fand das Turnier toll. Man kann politisch sicherlich mit Donald Trump da über alles reden, aber das versuche ich dann immer, auch wenn es vielleicht nicht ganz richtig ist, ehrlicherweise ein bisschen auszuklammern. Ich fand die Club-WM gut.
Ja.
Also, das sage ich nicht nur, weil ich bei The Zone arbeite, sondern ich hätte mir die Sachen noch angeguckt, wenn ich noch woanders gewesen wäre.
Ja, also ich bin auch, also ich habe jetzt selber auch nicht so viel gesehen oder geguckt. Ein paar Spiele schon, aber ich verstehe auch wieder beide Seiten so ein bisschen, die Kritik üben, die sagen, hey, das ist viel zu viel und noch ein Wettbewerb, noch mehr, wenn jetzt ein Rodri zum Beispiel ja gesagt hat, vor einem halben Jahr oder so, oder Anfang Jahres 25, Ende 24, hat er, glaube ich, mal gesagt, wenn wir irgendwann noch mehr Spiele, immer mehr Spiele haben, vielleicht würden sich die Spieler irgendwann dann anfangen zu überlegen, zu streiken, irgendwie so in die Richtung, hat er, glaube ich, mal was gesagt. Kann ich verstehen, aber auf der anderen Seite, wie du richtig sagst, sie wollen ja auch ihre Gehälter verdienen und das muss erwirtschaftet werden. Und auf jeden Fall, die Club-WM war cool, vor allem, weil gerade diese Mannschaften, die ja sonst du in Europa nicht wirklich mitbekommst, Mamelodi, Sundown und wie sie alle heißen, war doch mal cool, die alle zu sehen. Und von dem her, ja, also, wenn das jetzt nicht Ich weiß nicht, ob das jährlich geplant ist, in jedem Sommer. Geht ja auch gar nicht, aber so ab und zu ist das eine coole Abwechslung. Also.
Ja, also sind jetzt erstmal alle 4 Jahre, es wird ja diskutiert, genau, glaube ich, ob der Rhythmus nochmal verschoben wird, aber die nächste dauert jetzt erstmal 4 Jahre. Aber ich finde, es ist halt auch eine sehr eurozentristische Sicht, zu sagen, gut, das ist uns alles zu blöd. Also für gerade für die Südamerikaner hat man ja gesehen, was das für die bedeutet hat.
Absolut.
Und da muss man dann nicht immer nur aus europäischer Sicht das Ganze anfliegen, sondern das ein bisschen diverser auch betrachten. Und wie gesagt, Spielerthematik, ja, das Problem sehe ich auch. Aber aus Fanthematik, mein Gott, also wenn du es nicht anschauen willst, wenn es dich nicht interessiert, schau es nicht an.
Muss nicht, ja.
Aber für alle Leute, die Bock drauf hatten, auch in einer ansonsten leeren Sommerpause Fußball zu sehen, war es doch toll. Und ohne das jetzt wieder zu sehr aus DAZN-Sicht betreiben zu wollen, weil es konnte sich jeder kostenlos ansehen, ja, bei DAZN. Ja. Also ich fand da, wie gesagt, wenn du es nicht willst, dann schau es nicht an. Aber für alle, die es wollten, war es eine tolle Sache.
Kriegst du einen Fußballverein im Herzen?
Ja, und das ist immer eine kleine Kontroverse, gerade auf der Arbeit oder in allen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe. Das ist der VfL Wolfsburg.
Oh, ja, ja.
Kommt wie folgt, also es ist nicht ganz weit weg von da, wo ich aufgewachsen bin.
Mhm.
Da wären aber auch Hannover und Braunschweig vielleicht noch ein bisschen näher gewesen. Allerdings ist dann da auch die zeitliche Komponente hat dann damit reingespielt. Ich bin Jahrgang 2002 und dann, wenn du so mit 6, 7 anfängst, dich mit Fußball und Bundesliga richtig zu interessieren, ja, dann, wenn man das mal ausrechnet, da ist Wolfsburg gerade Grafitsch, Djeko Misimovic, deutscher Meister geworden.
Ja.
Das knallt dann schon rein in so ein kleines Fußballgehirn. Und es war damals, fand ich auch schon irgendwie cool, was anderes zu sein, weil alle waren Hannover oder Bayer. Und dann habe ich gedacht, gut, kein Mensch interessiert sich für Wolfsburg. Ich habe damals dann auch noch eine meiner ersten Match-Attacks-Karten, die ich damals gezogen habe, war Matchwinner Diego Benaglio, so eine schwarz-goldene Karte. Das hat mich auch nochmal in die Richtung gestoßen und ja, das bin ich dann nicht wieder losgeworden.
Ja, also ich habe Verwandtschaft in Hannover, also aber selbst da sind wenn sie nicht Hannover-Fans sind, sind sie auch Dortmund-Fans. Von dem her, das ist dann auch noch ein bisschen weiter weg. Aber ich glaube, ich habe jetzt in den Podcast-Folgen, die ich hier aufgenommen habe über Sportsfreunde, noch keinen, außer er hat da gearbeitet, wie Patrick Platin, nur arbeitet dort, wie Patrick Platin zum Beispiel, Wolfsburg-Fan hier gehabt, von dem her Premiere. Finde ich cool. Und ist natürlich, finde ich natürlich nachvollziehbar, wenn man gerade in dieser Hochzeit von Grafitsch, wie du gesagt hast, Grafitsch, Džeko, Misimovic, die haben ja alles zerschossen da in dieser Saison unter Felix Magath. Und sind verdient Meister geworden. Gerade, dann würde ich dich gerade gerne fragen, wenn du in diesem, als Wolfsburg-Fan da vielleicht auch ein bisschen mehr drin bist, diese Diskussion von Plastikvereinen, von Vereinen, die irgendwie Investoren haben, die ein bisschen mehr sind als nur Investoren, die im Hintergrund sind. Also Wolfsburg mit VW, Leverkusen mit Bayer, Hoffenheim mit SAP, Leipzig mit Red Bull. Wie blickst du auf diesen Part, diesen Teil des Fußballs?
Also ich finde, da muss man separieren. Man kann das nicht alles gleichsetzen. Also Wolfsburg und Leverkusen stehen da für mich auf einer anderen Seite als Hoffenheim und Leipzig, weil Wolfsburg und Leverkusen Werksvereine sind, in denen es natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne, aber auf eine gewisse Art und Weise eine Tradition, eine gewachsene Verhältnisse gibt. Während Hoffenheim und Leipzig in der Form ja komplett künstlich hochgezogen wurden. Dass das aus 50+1 sich problematisch ist, dass es diese Ausnahmen gibt mit Wolfsburg und Leverkusen, das sehe ich auch. Und dass das irgendwann mal, was ja seit Jahren in der Mache ist, dass es irgendwann mal irgendwie geklärt werden müsste, weil das einfach keine fairen Wettbewerbsverhältnisse sind durch diese Verlustausgleichsregelungen, die es von VW respektive Bayer gibt, da bin ich voll dabei. Also das muss angegangen werden, mit welcher Lösung dann am Ende auch immer. Aber auf jeden Fall muss das gelöst werden. Und so wie es jetzt ist, ist es unfair anderen Vereinen gegenüber. Das sehe ich auch. Aber ich finde auch, wenn man es erlebt, ich persönlich war jetzt noch nicht in Hoffenheim, aber in den drei anderen Stadien, dann ist es, wie ich vorher auch gesagt habe, auch ein Unterschied zwischen Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim, Leipzig, was Stimmung, was Fanszene angeht. Also ich war, als ich noch in der Heimat gewohnt habe, auch regelmäßig in der Kurve in Wolfsburg. Natürlich ist es klein, das mögen viele Leute belächeln, auch zu Recht.
Leverkusen ist auch klein,
Aber
also von dem her 30.000, oder? Ja.
ja, genau. Aber auch so von der Szene in höchstens keine gelbe Wand. Aber ich finde, es ist trotzdem ehrenwerte Arbeit, die da gemacht wird. Und die Leute machen das gut. Und unter den richtigen Umständen ist es da auch laut. Man hat das jetzt neulich gesehen, als 80 Jahre Vereinsjubiläum war. Da wurde auch ein guter Job gemacht, wie ich fand. Also, es ist schwierig. Ich finde, natürlich bin ich da befangen, aber ich finde Wolfsburg, Leverkusen, die haben ihre Berechtigung. Hoffenheim und Leipzig sich selber auch noch ein bisschen kritischer, ohne dass ich jetzt sage, also mein Gott, ist halt auch irgendwo moderner Fußball. Es ist eine schwierige, sehr schwierige Diskussion.
Was nervt dich am modernen, aktuellen Fußball am meisten?
Gute Frage. Ich würde sagen, diese ganz künstlichen Dinge. Also, ich brauche einfach keine Halbzeitshow
Ja.
oder so von mir aus. Was auch irgendwo eine gewisse Doppelmoral ist, weil beim Super Bowl finde ich es geil, so wie alle anderen auch.
Ja, da kann man sich aber dran gewöhnen, das gehört da dazu.
Genau,
Und ich
genau.
glaube auch, den amerikanischen Sport zu vergleichen mit dem europäischen Sport ist immer so ein bisschen hinten, ein bisschen der Vergleich, glaube ich, ne? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Thema Club-WM, dass die einzeln eingelaufen sind. Also, okay, das macht beim Basketball Sinn, wenn es fünf Leute sind, aber wenn es 11 Leute sind, dann ist Quatsch. Also, einfach, dass bei aller Eventisierung, die verständlich ist und die meiner Meinung nach auch nötig ist, dass da trotzdem der gesunde Menschenverstand noch ein bisschen mitspielt, dass sowas einfach Quatsch ist. Aber ehrlicherweise, da mögen mich viele deutsche Fußballfans für haten, aber ich habe wenig Probleme mit dem modernen Fußball, weil ich finde, vieles hat seine Berechtigung. Man kann viele Dinge auch natürlich kritisch sehen, gerade was jetzt so Saudi-Arabien-mäßig und so angeht. Aber ehrlicherweise ist es jetzt nichts, wo ich denke, boah, das ist nicht mehr mein Fußball. Das habe ich ehrlicherweise nicht.
Wenn man auf die Regeln guckt, also VAR oder auch die Handspielauslegung, ist da etwas, was du sagst, finde ich, ist das etwas, was du sagst, finde ich gut, dass es sich so in der Technologie entwickelt mit VAR, oder sagst du, bist du eher in dem Bereich, der sagt, das macht die Reinheit des Fußballs irgendwie kaputt, weil dann freut man sich auf ein Tor und dann muss trotzdem, dann wartet man 3 Minuten, ob es eins ist, und dann ist entweder doch keins oder man muss sich, darf sich zweimal freuen.
Ja, also na klar, gerade im Stadion ist das nervig. Aber auch da, also das gehört dazu. Ich fände es würde keinen Sinn machen, das nicht mehr zu machen. Also, weil wenn du es jetzt wieder abschaffst und dann werden klare Fehlentscheidungen passieren, weil Menschen Fehler machen und Menschen, Schiedsrichter nicht alles sehen können und dann wird irgendwas passieren, was du videotechnisch ganz klar auflösen kannst und dann ist kein Videobeweis da, das wird nicht mehr funktionieren. Und deswegen, das ist völlig, völlig richtig, völlig in Ordnung so, dass teilweise da Sachen angepasst werden müssen. Ohne Frage, dass die Schiedsrichter in Deutschland vielleicht nicht auf dem Niveau sind, wie es sein sollte, was wir auch mal haben, diese Profidiskussion bei den Schiedsrichtern. Das ist auch richtig. Aber Technik im Sport macht Sinn, wird mehr werden, sollte mehr werden, weil jeder von uns benutzt immer mehr Technik in seinem Alltag auch, in allen Arbeitsbereichen. Und nur zu sagen, weil wir haben es schon immer so gemacht und es ist unser Fußball, dann zu sagen, das machen wir nicht, macht keinen Sinn.
Was würdest du dir wünschen für den Fußball, was vielleicht sich noch entwickeln sollte, dürfte, müsste?
Dass es vielleicht wirklich alles einfach noch ein bisschen schneller geht, was so gerade so Abseitstechnologie angeht, dass du nicht mehr diese Sachen hast, dass du im Stadion sitzt und 4-5 Minuten warten musst, war es jetzt abseits oder nicht. Da kann man dann, finde ich, auch über diese Idee von Arsene Wenger, meine ich, war es, reden, dass es nicht abseits ist, wenn nur der C vor dem Gegner ist, sondern es muss eine Körperlänge sein, wie auch immer. Das muss man dann alles testen, wie das dann funktioniert und was es dann da für Probleme damit geben würde. Aber ich bin immer offen für Innovationen und stehe neuen Sachen erstmal positiv gegenüber. Wenn Sachen nicht funktioniert, dann muss man sie ja wieder anpassen. Aber ich bin dafür, erstmal immer alles auszuprobieren.
Ja, versuchen kann man es, ausprobieren muss man es, je nachdem. VAR wurde auch ausprobiert und ist jetzt etabliert. Ja, mal sehen, wo der Fußball sich dann noch weiterhin hinentwickelt. Ne? Das wird man sehen. Als Wolfsburger, als Wolfsburg-Fan, was war für dich, so der schönste Moment in den letzten Jahren? Schönste Erlebnis, schönster Sieg?
2016, Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid, Hinspiel. Gegen Real Madrid in einem Champions League Viertelfinale zu gewinnen und eine realistische Chance, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, auf ein Champions League Halbfinale zu haben als Fan des VfL Wolfsburg, ist völlig verrückt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie wieder passieren. Aber Real Madrid in einem Champions League Viertelfinale verdient zu schlagen, ich glaube, da gibt es wenig drüber. Natürlich DFB-Pokalsieg, vor 4 Jahren mal wieder für die Champions League qualifiziert, aber Real Madrid zu schlagen mit Ronaldo damals noch, ist verrückt.
Und aus professioneller, beruflicher Sicht, ist das ein anderer Blickwinkel?
Allgemein jetzt oder auf Wolfsburg bezogen?
Auf Wolfsburg bezogen, ja, auf Wolfsburg bezogen.
Also wenn ich es jetzt rational betrachte, ist da natürlich so mittelgeil gearbeitet worden in den letzten Jahren. Man hofft irgendwie jedes Mal neue Führung, neues Management, dass es jetzt besser wird, jetzt wo wir der Ableger der dänischen Nationalmannschaft sind. Aber ja, also da ist keine gute Arbeit gemacht worden in den letzten Jahren. Das ist ganz klar.
Was würdest du dir wünschen, was man verändern müsste, damit es wieder ein bisschen mehr in die Erfolgsspur geht? Ich meine, Wolfsburg ist ja rein objektiv betrachtet schon so in dem grauen Mittelfeld jetzt abgerutscht, spielt selten bis zum Schluss um Europa mit, aber auch ganz, ganz selten gegen den Abstieg. Aber es ist so, ja, Wolfsburg, das fasziniert nicht mehr, wie schon mal. Ne?
Es tut mich da immer ein bisschen schwer mit, mir anzumaßen, was interne Abläufe und Transfers und so angeht, da zu sagen, was die Leute besser machen sollen, weil da ist man am Ende des Tages auch als Sportjournalist zu sehr Laie. Also ich vertrete ganz klar die These, dass sehr wenig Leute Ahnung haben, wie im Fußball wirklich gearbeitet wird und das überhaupt nicht einschätzen können, überhaupt nicht seriös beurteilen können, wie das mittlerweile ist. Wenn ich es jetzt rein kleidentechnisch als Fan sagen würde, dann ja, Kontinuität, wirklich mal länger auf den Trainer setzen, der funktioniert, würde ich behaupten. Wobei man halt auch immer sagen muss, ja gut, wenn es halt wirklich abgrundtief bescheiden läuft, dann muss man halt auch irgendwas machen. Junge Spieler, was ja versucht wird. Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht so richtig, weil die Qualität ist ja eigentlich in der Regel da. Ich glaube, dass in Wolfsburg immer viel eine mentale Komponente die Rolle spielt, dass man einfach wirklich, das muss man so sagen, das Problem hat, dass die Spieler jetzt nicht alle sich zerreißen würden für den VfL Wolfsburg. Das sieht man, finde ich, schon ab und zu. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist man jetzt auf einem guten Weg, dass zumindest mal in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eher für so eine Conference- oder Europa-League-Saison reichen könnte.
Ja, man würde es den Wolfsburgern natürlich wünschen, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen nach oben geht, ne? Nach den grauen Jahren, die man jetzt, und schwierigen Jahren wahrscheinlich auch, die man jetzt hatte, ja. Hast du einen Lieblingsspieler? Hattest du mal irgendwie sowas wie ein Vorbild im Fußballbereich oder auch im beruflichen Bereich mal?
Also so ganz spezifisch, dass ich jetzt einen Spieler habe, an dem ich hänge, kann ich nicht behaupten. Natürlich relativ naheliegend ist, dass man irgendwie Maxi Arnold ganz gut findet. Ich bin ganz klar in der Diskussion Messi Ronaldo bei Ronaldo, muss ich sagen. Die zwei sind es dann wahrscheinlich am ehesten, und berufliche Vorbilder ist auch relativ naheliegend. Also sind die großen deutschen Kommentatoren, Wolf Fuß. Ich bin sehr großer Fan von Uli Hebel, den ich mittlerweile tollerweise als mein Mentor auf eine gewisse Art und Weise bezeichnen darf.
Cool, ja.
Genau.
Was macht für dich Wolf Fuß so super als Kommentator? Was zeichnet ihn einfach, aus, so für dich? Ja.
Dass er es schafft, sehr schnell kann man auch wieder darüber diskutieren, was denn davor aufgeschrieben ist oder nicht, aber das ist dann auch eine Qualität, sich richtig vorzubereiten, sehr schnell sehr schöne Formulierungen zu finden für das, was auf dem Platz passiert. Das ist ja am Ende der Job. Also, dass man es schafft, jetzt nicht einfach zu sagen, wie es früher war, Flanke, Kopfball, Tor, das weiß ich, sondern es irgendwie sprachlich schön zu verpacken mit einer tollen Formulierung, die dann aber auch nicht zu platt ist, keine plumpen Namenswitze sind. Und das schafft Wolf Fuß sehr gut. Uli auch ist da sprachlich nochmal auf einem ganz anderen Level, was da Sauberkeit angeht, finde ich. Ich merke das in meinem Alltag, dass mir sprachliche Sauberkeit einfach super wichtig ist. Geht meiner Freundin auch ab und zu auf den Sack, wenn ich sie dann da irgendwie berichtige, wenn der Genitiv nicht ganz sitzt. Aber das sind Sachen, die mir wichtig sind und die ich gut finde. Ist aber auch total individuell. Also, und was klar ist, was Grundvoraussetzung ist, die Stimme muss irgendwie passen.
Du bist noch relativ jung, hast noch viel beruflich vor dir, aber gibt es bei dir schon etwas, wo du sagst, hey, das war bisher mein größtes, schönstes Highlight beruflich?
Ja, wieder hat es mit Real Madrid zu tun, so wie vorhin. Letztes Jahr Champions League, erster Spieltag, Real Madrid gegen den VfB Stuttgart im Bernabeu, habe ich kommentiert, Flash-Score.
Nice.
Also, das war verrückt. Das ist immer noch surreal, wenn ich mir da Foto- und Videomaterial von anschaue, weil es dann als praktisch nicht größer geht, was Spielstätte, Verein, alles drumherum angeht. Da dann zu sitzen, arbeiten zu dürfen, also das war mit Abstand das Größte. Da ist dann letztes Jahr natürlich einiges dazugekommen mit Flash-Score. Es war auch im San Siro Mailand, Inter Mailand gegen Leipzig war das damals. Generell Spiele auch in Stuttgart. Das letzte Spiel gegen PSG in der Liga-Phase, wo da eine ganz verrückte Choreo ausgepackt wurde. Ich war letzte Saison in Bielefeld auf der Alm beim Sieg gegen Werder Bremen. Viertelfinale war das, glaube ich.
Ja, ja.
Das war auch sehr, sehr toll. Also Stadionerlebnisse ist immer das Größte, unabhängig vom Fußball. Ich war letztes Jahr für den Münchner Merkur, für die Zeitung hier in München, für die ich arbeite, beim NFL-Deutschland-Spiel im Stadion. Das ist es halt immer. Also, wenn du live im Stadion vor Ort sein kannst, bei großen Ereignissen in großen Stadien, das ist es, wofür man es macht am Ende.
Ja, diese Atmosphäre, die man da dann spürt und aufnimmt und vielleicht auch teilweise so ein bisschen mit aufsaugt und mitnimmt, ne, das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt, echt cool ist. Und auch bemerkenswert, dass er als Highlight bleibt. Zum Schluss würde ich dich gerne noch eine Frage stellen. Hypothetisch, nehmen wir an, ich bin jetzt sowas wie eine Wunschfee, Zauberfee und kann dir einen Wunsch für die Zukunft erfüllen. Was würdest du dir beruflich wünschen? Was möchtest du unbedingt oder würdest du gerne unbedingt beruflich mal erleben, kommentieren, machen, sehen?
Ich würde es ungern unter Champions League-Finale machen wollen. Also, ich bin der Meinung, dass man sich immer die höchstmöglichen Ziele setzen sollte. Und selbst wenn es am Ende nicht funktioniert, dann ist man trotzdem sehr, sehr weit gekommen, immer auf dem Weg. Also, jetzt zu sagen, gut, ich möchte jetzt für immer, ohne das wieder despektierlich zu meinen Regionalliga West kommentieren, was ich aktuell im Streamware Leagues mache. Das soll es nicht sein, sondern ich möchte im Stadion ein Champions-League-Finale kommentieren. Mhm. Das ist das, was ich selber beeinflussen kann, würde ich behaupten. Und wenn es ganz verrückt wird, wo ich dann am Ende selber nicht mit drin stecke, ich würde gerne einen deutschen WM-Sieg live im Stadion kommentieren. Ich hätte gerne meinen Tom Bartels-Moment irgendwann.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Da steckt man nicht drin. Da müssen immer verschiedene Sachen zusammenkommen. Deswegen separiert einmal als Wunsch im Finale mit Deutschland und dann am Ende hoffentlich, dass sie es auch gewinnen und Champions League Finale.
Das finde ich mega cool, auch so offen, dass du so offen sagst, Champions League Finale, drunter mache ich es, will ich es nicht machen. Sehr ambitioniert und ich wünsche dir alles, alles Gute, persönlich und beruflich, dass du das vielleicht irgendwann auch erleben darfst und kannst und vielen, vielen Dank, Klaas, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu quatschen und ich hoffe dir auch und nochmal vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.